Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast. Heute schauen wir uns die wichtigsten Entwicklungen aus Politik, Wirtschaft und Sport an. Ich übernehme die internationalen politischen Themen, während du dich um die Malaysia-Geschichte und später um den Sport kümmerst, richtig?
Genau, das passt gut. Lass uns gleich mit den politischen Nachrichten beginnen. Da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen.
Absolut. Besonders beunruhigend sind die Entwicklungen in Moskau. Dort ist erneut ein russischer General durch einen Bombenanschlag getötet worden. General Fanil Sawarow, ein 56-jähriger Generalleutnant, fiel einer Autobombe zum Opfer.
Das ist bereits der dritte Fall innerhalb kürzester Zeit, oder? Wie lief dieser Anschlag konkret ab?
Der Sprengsatz war unter seinem Fahrzeug angebracht worden. Die Explosion ereignete sich in einem Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt. Sawarow hatte zuletzt als Abteilungsleiter im russischen Generalstab gedient. Das staatliche Ermittlungskomitee prüft verschiedene Versionen. Eine davon ist die mögliche Organisation durch ukrainische Geheimdienste.
Das erinnert stark an den Fall vom vergangenen Jahr, stimmt's?
Genau. Vor fast genau einem Jahr, am 17. Dezember 2024, war bereits General Ivan Kirillow bei einem ähnlichen Bombenanschlag getötet worden. Kirillow war Kommandeur der russischen Abwehr gegen atomare, biologische und chemische Angriffe. Der ukrainische Geheimdienst reklamierte diese Tat für sich. Ein weiterer General starb im April 2025 ebenfalls durch einen Sprengstoffanschlag in Moskau.
Das zeigt ein beunruhigendes Muster. Aber lass uns zu einem anderen Fall wechseln. Du hattest ja den Malaysia-Fall übernommen. Was gibt es da Neues? Das ist eine interessante Entwicklung im Fall des ehemaligen malaysischen Regierungschefs Najib Razak. Das oberste Gericht in Kuala Lumpur hat seinen Antrag abgelehnt, den Rest seiner Haftstrafe in Hausarrest umzuwandeln. Der 71-Jährige muss also weiter im Gefängnis bleiben.
Worum ging es in dem ursprünglichen Verfahren gegen ihn?
Najib wurde 2022 wegen Machtmissbrauchs, Untreue und Geldwäsche zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Im vergangenen Jahr wurde die Gefängnisstrafe auf 6 Jahre halbiert. Es ging um 42 Millionen Ringgit, das sind umgerechnet etwa 8,8 Millionen Euro, die aus dem Staatsfonds Ein Malaysia Development Berhad abgezweigt und auf sein Privatkonto geleitet worden sein sollen.
Dieser Staatsfonds hatte eigentlich einen anderen Zweck, richtig?
Ja, genau. Der Fonds sollte die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorantreiben. Najib hatte als Finanzminister diesen 1MDB-Fonds mit aufgebaut, während er von 2009 bis 2018 als Ministerpräsident im Amt war. Besonders interessant ist, dass in seinem aktuellen Antrag eine angebliche königliche Anordnung aufgeführt war, die das Gericht aber für ungültig erklärte.
Wie reagiert sein Rechtsbeistand auf diese Entscheidung?
Der Anwalt kündierte bereits an, gegen die Gerichtsentscheidung Berufung einzulegen. Najib hatte übrigens stets jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen und betont, er sei von betrügerischen Finanzberatern in die Irre geführt worden.
Das waren die wichtigsten politischen Entwicklungen. Was steht denn im Sport an? Du hattest da auch einige spannende Geschichten vorbereitet.
Ja, da haben wir tatsächlich zwei sehr unterschiedliche, aber faszinierende Sportgeschichten. Zum einen die Darts-WM in London, zum anderen eine sehr persönliche Geschichte aus dem Radsport. Lass mich mit der Darts-WM beginnen.
Das ist diese Zeit im Jahr, wo der Alexandra Palace wieder zum Zentrum der Aufmerksamkeit wird, oder?
Genau. Und dort steht für den deutschen Spieler Arno Merck ein ganz besonderes Match an. Der 33-jährige WM-Debütant aus Niedersachsen trifft am Dienstag um 16.30 Uhr auf Peter Wright, einen der schillerndsten Charaktere der Dartszene.
Wright ist doch bekannt für seine ausgefallenen Outfits, richtig?
Absolut. Als Weihnachtsmann, als Weihnachtsdieb Grinch oder sogar als Christbaum mit grünen Haaren. Der 55-jährige Schotte namens Snakebite lässt kurz vor dem Fest keine Chance zur Inszenierung aus. Merck sagte dazu: Das ist etwas super Besonderes. Er ist bekannt für seine ausgefallenen Outfits. Ein tolleres Spiel kann man nicht haben.
Was macht diese Paarung so besonders?
Es ist wirklich wie der Anfang eines Sportmärchens. Auf der einen Seite der hochdekorierte Darts-Millionär und zweimalige Weltmeister Wright, auf der anderen Seite Merck, der als Objektleiter im Facility Management arbeitet. Wright war übrigens 2020 und 2022 Weltmeister.
Für Wright steht aber auch viel auf dem Spiel, oder?
Die Fallhöhe ist tatsächlich groß. Wright droht nach schwierigen Jahren aus den Top 32 der Weltrangliste zu fallen, wenn er bei der WM früh ausscheidet. Interessant ist auch, für den Fall, dass er ein drittes Mal Weltmeister wird, hat der Schotte sein Karriereende angekündigt.
Wie kam es überhaupt zu dieser Paarung?
Wright hatte eigentlich mit Kim Huybrechts als Gegner gerechnet. Doch der Belgier unterlag Merck bereits im Eröffnungsspiel der WM vor 1,5 Wochen. Wright sagte selbst: "Wahrscheinlich hat jeder gedacht, dass ich gegen Kim spiele. Und ich wollte nicht gegen Kim spielen, damit er mir Weihnachten nicht versaut. Aber das kann jetzt natürlich trotzdem passieren."
Was würde für Merck als nächstes anstehen?
Sollte Merck diesen Coup schaffen, wartet möglicherweise ein noch größerer Gegner. Der Niederländer Michael van Gerwen. Der dreimalige Weltmeister gilt neben Titelverteidiger Luke Littler als Aushängeschild der Szene. Van Gerwen trifft am Dienstag um 22 Uhr auf William O'Connor aus Irland.
Wie sieht es denn generell für die deutschen Teilnehmer aus?
Da gibt es positive Nachrichten. Dass deutsche Darts-Profis nach Weihnachten im berühmten Alley Pally weiter vertreten sind, ist bereits klar. Ricardo Pietreczko gewann 3:2 gegen den Engländer Dave Chisnell und Martin Schindler siegte 3:0 gegen Keane Barry aus Irland. Merck könnte die deutsche Riege für die dritte Runde zusätzlich verstärken.
Du hattest noch eine zweite Sportgeschichte erwähnt, aus dem Radsport?
Ja, das ist eine sehr persönliche und aufschlussreiche Geschichte über den deutschen Radprofi Georg Steinhauser. Sie zeigt, wie eine oft übersehene Krankheit einen Spitzensportler völlig ausbremsen kann.
Erzähl mal, was passiert ist.
Steinhauser, ein 24-jähriger Giro-Etappensieger von 2024, durchlebte eine mehrmonatige Leidenszeit. Er beschreibt seine dunkelsten Stunden so: 3 Tage war ich daheim in meiner Wohnung, habe mit niemandem gesprochen. Ich habe gefühlt kein Fenster geöffnet. Da habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann.
Das klingt nach einer sehr schweren Zeit. Was waren die Symptome?
Steinhauser hatte mentale Probleme und war richtig niedergeschlagen. Eigentlich in Richtung einer Depression. Das war dann auch meine Schlussfolgerung, sagte er sich zunächst. Aber die Beschwerden, die sich im Sommer verschlimmerten, hatten eine andere Ursache. Lymborreliose, ausgelöst durch Zecken.
Borreliose bei Spitzensportlern? Ist das häufiger ein Problem?
Viele Geschichten über Spitzensportler mit dieser Erkrankung sind nicht bekannt. Der langjährige Fußballprofi Alexander Meyer von Eintracht Frankfurt litt daran. Auch Ex-Profi Zoltan Sebeschen gehört zu den Erkrankten. Er beendete mit 29 Jahren seine Karriere. Borreliose taucht meistens nicht als Ursache in den Pressemitteilungen auf, wenn Teams auf Ausfälle ihrer Athleten aufmerksam machen.
Wie äußerte sich das bei Steinhauser konkret?
Ich hatte keine Lust mehr aufs Radfahren. Das hat mir alles keinen Spaß gemacht, weil es so viele Rückschläge gab, beschreibt er die Situation. 2 Stunden Training haben sich angefühlt wie 4. Beim Trainieren hat mir einfach die Power gefehlt. Ich hatte keine Energie. Sein Gewicht fiel von normalerweise 70 bis 71 Kilogramm auf 67 Kilogramm.
Warum dauerte es so lange, bis die richtige Diagnose gestellt wurde?
Die Ärzte seines amerikanischen Teams und sein Hausarzt untersuchten ihn gründlich, wurden aber nicht schlau aus seinem Leistungsabfall. Niemand wusste so richtig, woran es liegt. Ich habe alles durchchecken lassen. Blutprobe, Stuhlprobe. Aber da hat man einfach noch nichts gesehen, sagt Steinhauser. Allerdings wurde dabei nicht spezifisch auf Borrelioseerreger getestet.
Was sind die Herausforderungen bei der Diagnostik?
Mediziner Rick Secker kennt diese Hürden. Das Problem ist, dass normale Labortests, die Sie so beim Hausarzt machen, zum Teil nicht aussagekräftig genug sind. Bei Erkrankungen in der Anfangszeit können Tests auf Antikörper gegen Borrelien negativ ausfallen. Bei chronischen Verläufen kommt es auch vor, dass Labortests nicht anschlagen.
Wie kam dann die Erkenntnis?
Nach einiger Zeit testete Steinhausers Hausarzt noch einmal konkret auf Borreliose, mit Erfolg. So haben wir es dann herausgefunden. Das war für mich natürlich hilfreich, dass wenigstens einen Grund hatten, sagte der 24-Jährige. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. Im November bestritt er ein Trainingslager in Spanien.
Wie sind seine Aussichten?
Im Moment fühle ich mich gut, auch vom Kopf her, sagt er. Sollte das so bleiben, hat der deutsche Radprofi Chancen, im kommenden Sommer zum ersten Mal an der Tour de France teilzunehmen. Eine bemerkenswerte Wendung für jemanden, der noch vor wenigen Monaten nicht wusste, ob er überhaupt weitermachen kann.
Das waren die wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.